Nur Kugeln unterschieden nicht zwischen Schwarzen und Weißen. Hunderttausende Afrikaner kämpften im Zweiten Weltkrieg als Kolonialsoldaten auf den Schlachtfeldern Afrikas, Asiens und Europas. Ein erschütterndes Kapitel der Geschichte des 20. Jahrhunderts, über das Karl Rössel in Spektrum der Wissenschaft im Oktober 2009 schrieb. Von 1939 bis 1945 mussten wir an den Kämpfen gegen den deutschen Faschismus in Europa teilnehmen. Aber niemand hatte uns erklärt, was es damit auf sich hatte. Wir wurden gezwungen, mitzumachen. Issa Onguiba, einer von 25.000 Kolonialsoldaten aus dem westafrikanischen Mali, erinnert sich noch gut an seinen Dienst in der französischen Armee während des Zweiten Weltkriegs. In Bamako, der Hauptstadt des Landes, trifft er sich bis heute mit anderen alten Kämpfern. Alles in allem zogen etwa 2 Millionen Afrikaner aus sämtlichen Teilen des Kontinents für ihre Kolonialherren in den Zweiten Weltkrieg, die meisten auf Seiten der Alliierten. Viele wurden zwangsrekrutiert, von den weißen Kameraden und Offizieren diskriminiert, als Kanonenfutter eingesetzt und nach Kriegsende rasch vergessen. »Wir haben zwar denselben Krieg erlebt wie die Europäer«, sagt Onguiba, »aber bis heute verweigern sie uns Kriegsrenten, wie sie die europäischen Veteranen erhalten. Für sie sind wir noch immer die kleinen Negersoldaten aus Mali, die man mit einem läppischen Trinkgeld abspeist. Dabei sind wir damals von der Schulbank weg aufs Schlachtfeld gezogen, so wie sie. Die Bomben und Kugeln des Feindes machten keinen Unterschied zwischen Schwarzen und Weißen. Alle starben denselben Tod.« Für viele Afrikaner markiert der 3. Oktober 1935, der Tag des italienischen Überfalls auf Äthiopien, den Beginn des Zweiten Weltkriegs. Schließlich kämpften auf Seiten Italiens 150.000 Kolonialsoldaten aus Libyen, Eritrea und Somaliland gegen 500.000 äthiopische Partisanen und ab 1940 zehntausende Soldaten aus den Kolonien des britischen Empires in Ost- und Westafrika sowie aus der Kronkolonie Indien. In Äthiopien fand wahrscheinlich ein Weltkrieg statt. Dort kämpften Truppen aus 3 Kontinenten und 17 verschiedenen Ländern gegeneinander. Aber wohl weil dieser Kriegsschauplatz in Afrika und nicht in Europa lag, hat ihn die Geschichtsschreibung weitgehend vergessen. Selbst systematische Giftgaseinsätze der Invasoren gegen die äthiopische Zivilbevölkerung wurden erst 1996 vom italienischen Verteidigungsministerium eingestanden. Und bis heute haben die Opfer keine Entschädigung erhalten. Von allen am Zweiten Weltkrieg beteiligten Mächten setzte Großbritannien die meisten Kolonialsoldaten ein. 6 Millionen britische Kriegsteilnehmer standen 5 Millionen aus den Kolonien des Empires zur Seite, von Indien bis zur Karibik und von Australien bis Südafrika. Aya Amasonko, deren Mann wie viele andere auf Befehl der britischen Kolonialbehörden zwangsrekrutiert worden war, erzählt: »Alle blieben bis zum Morgengrauen wach. Wir Frauen weinten. Wir waren noch so jung, nicht einmal verheiratet. Und dann wurde mein Bräutigam eingezogen, um in Burma zu kämpfen.« Auch Momadou Yalo gehörte zu den zahllosen jungen Afrikanern, die damals von den Kolonialbeamten zum Kriegsdienst gezwungen wurden. Die Briten zogen über die Dörfer und trieben junge Männer mit Gewalt zusammen, um Soldaten aus ihnen zu machen. Um einen Durchbruch der japanischen Streitkräfte nach Indien zu verhindern, hatten die britischen Oberbefehlshaber 65.000 Soldaten aus Westafrika und weitere 50.000 aus Ostafrika dorthin geschickt und von dort an die Front in Burma. Die Kolonialsoldaten wussten meist nicht, was sie erwartete, waren oft Analphabeten. Viele kamen vom Land, manche meldeten sich freiwillig, weil der Sold beim Militär über den Hungerlöhnen auf den Farmen der europäischen Siedler lag, allerdings deutlich unter dem, was die weißen Soldaten erhielten. Auch die Quartiere der Afrikaner waren schlechter als die der Briten. Sie mussten auf einfachen Pritschen ohne Matratzen und ohne Betttücher schlafen. Die Uniformen der kolonialen Truppen waren von schlechter Qualität, außerdem ohne Kragen, Taschen und Hosenschlitze, sodass die Männer beim Urinieren die Hosen herunterlassen mussten, eine besondere Erniedrigung. Die Weißen bekamen Reis und Gemüse, für die Franzosen kochten französische Köche, die Schwarzen bekamen immer nur Maisbrei. Tirailleurs Senegalais, Senegalschützen, nannten die Kolonialherren alle Soldaten aus Westafrika. Wen interessierte es schon, ob einer aus dem Senegal, Mali, Niger oder von der Elfenbeinküste stammte? Nicht nur an den Fronten Nordafrikas oder Burmas kämpften Afrikaner. Allein aus den französischen Kolonien hat man gleich zu Kriegsbeginn eine 500.000 Männer nach Europa transportiert, um Frankreich gegen Nazi-Deutschland zu verteidigen. Viele von ihnen wurden im Mai 1940 von der deutschen Wehrmacht in der belgischen Küstenstadt Dünkirchen eingekesselt. Und die meisten standen dort noch immer an der Front, als die Briten längst Hunderttausende eigene und französische Soldaten evakuiert hatten. Als die französische Kollaborationsregierung unter Marschall Philippe Pétain im Juni dann einen Waffenstillstand mit Deutschland schloss, waren bereits 80.000 Afrikaner für Frankreich gefallen und 65.000 bis 90.000 in deutsche Kriegsgefangenschaft geraten, mit tragischen Folgen für viele. Nach dem Waffenstillstand kontrollierte Hitler Deutschland den Norden Frankreichs, einschließlich Paris. Die französische Marionettenregierung unter Marschall Pétain residierte in der Provinzstadt Vichy und verwaltete neben Südfrankreich auch die französischen Kolonien in Afrika, ganz im Sinn der Nationalsozialisten. Mehr Einheimische als je zuvor mussten dort im Bergbau, beim Straßenbau und auf den Plantagen weißer Siedler Zwangsarbeit verrichten. Wer sich dagegen auflehnte, wurde hingerichtet. Daran änderte sich auch nichts, als die Truppen des Freien Frankreichs Ende 1942 die Kontrolle der Kolonien übernahmen. Deren kommandierender General Charles de Gaulle hatte aus seinem Londoner Exil zum Widerstand gegen das Vichy-Regime aufgerufen. In den ausgedehnten Weiten Afrikas konnte Frankreich tatsächlich eine neue Armee zur Verteidigung seiner Souveränität aufstellen und damit die Kräfteverhältnisse an der Front umkehren. Afrika, in Reichweite der Halbinseln Italien, Balkan und Spanien gelegen, bot eine ausgezeichnete Ausgangsbasis für die Rückeroberung Europas. Die französischen Kolonien in Zentralafrika, allen voran der Tschad, stellten sich von Anfang an auf die Seite de Gaulles. Viele afrikanische Soldaten, die in Gefangenschaft gerieten, zwang man, ihre Uniformen zu wechseln und von da an für das freie Frankreich weiterzukämpfen. Für die Gegenoffensive in Europa rekrutierte de Gaulle Ende 1942 in Algerien, Tunesien und Marokko noch einmal 300.000 Mann und in Westafrika weitere 100.000. Doch Schwarze durften nur bis in die Mitte Frankreichs vordringen. De Gaulle wollte nicht, dass Paris von Afrikanern befreit würde und erteilte im Herbst 1944 den Befehl zum sogenannten Blanchissement seiner Truppen. Die afrikanischen Soldaten wurden durch junge Franzosen ersetzt und die meisten zurück in ihre Heimatländer verschifft. Senegalesische Veteranen haben 1986 vor den Vereinten Nationen Beschwerde gegen die ungleiche Bezahlung weißer und schwarzer Kriegsteilnehmer eingelegt und Recht bekommen. Aber geändert hat auch das zunächst nichts. Erst ab 2004 hob die französische Regierung unter Jacques Chirac die Renten afrikanischer Veteranen mehrfach an, zuletzt 2007. Allerdings lebten zu diesem Zeitpunkt von Frankreichs ehemals rund 1 Million Kolonialsoldaten nur noch 80.000. Und trotzdem hatten französische Veteranen für ihre Kriegsdienste mit 430 Euro jährlich wesentlich mehr als die Tirailleurs mit etwa 170 Euro in Zentralafrika, Mali mit 80 Euro oder Algerien mit 57 Euro. Den Kolonialsoldaten in britischen Diensten erging es nicht besser. Die meisten von ihnen wurden nach Kriegsende mit einmaligen Zahlungen abgespeist, die ebenfalls nur einen Bruchteil derjenigen ausmachten, die weiße Armeeangehörige erhielten. Anschließend konnten nur noch besonders bedürftige afrikanische Veteranen bei der Wohlfahrtsorganisation Royal Commonwealth Ex-Services League bescheidene Beihilfen beantragen. In Kenia betrugen diese nicht mehr als 66 Euro pro Kopf und Jahr. Das ist der Dank dafür, dass die Schwarzen unter Einsatz ihres Lebens das Land verteidigt haben. Dabei hatte seine Exzellenz, der britische Gouverneur, verkündet, dass dieser Krieg nicht ein Kampf unter Weißen, sondern ein Krieg gegen die Sklaverei sei. Afrikaner haben also für die Freiheit der gesamten Menschheit gekämpft, aber sie selbst spüren von dieser Freiheit nichts.